NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. November 912. Der Geburtstag des deutsch-römischen Kaisers Ottos I.
Kommen. Nicht im Mittelalter Ottos des Großen, sondern 1938, in der Hitlerzeit. Der Reichssender München bringt ein Hörspiel, in dem der Abwehrkampf des berühmten Ottos im Jahr 955 beschrieben wird.
Ungeheure Schwärme von Ungarn reiten übers Land. Kein Leben schonen sie, nicht einmal das der unschuldigsten Kinder.
Oh, schwer lastet die Hand Gottes auf dem Reich.
Ein Schwert Gottes. Das ist für die moderne deutsche Geschichtsschreibung bis zu den Nazis Otto der Große gewesen. Ein mächtiger Krieger, ein Gründervater Deutschlands.
Ja, wir haben den langen nationalen Mythos, dass er die Nachbarn, also Frankreich, Dänemark, die östlichen Länder, mit seiner militärischen Macht zur Unterwerfung gezwungen habe. Und insofern haben wir da einen nationalen Mythos lange gepflegt, der erstens viel Unheil dann in diesen Jahrhunderten angerichtet hat und zum Zweiten, wie die moderne Forschung jetzt eigentlich deutlich macht, überhaupt keine Basis hat in den Handlungen Ottos des Großen.
Das sagt der Historiker und Otto-Experte Gerd Althoff aus Münster. Otto wuchs in einer Zeit heran, als sich die Grundstruktur Mitteleuropas für 1000 Jahre herausbildete. 150 Jahre vor ihm hatte Karl der Große das riesige Frankenreich geschaffen und es nach altem Recht unter seinen drei Nachkommen aufgeteilt. Das Westfrankenreich, heute Frankreich, und das Ostfrankenreich, das spätere Deutsche Reich. Dazwischen Lothringen, bald ein Spielball der beiden großen Nachbarn. Das Ostfrankenreich hatte einen vermeintlichen Nachteil. Der König besaß wenig Macht. Dafür die Regionalfürsten umso mehr, die Herzöge. Sie führten sogenannte Stämme an, die Bayern und die Schwaben, die Franken und Ottos Stamm, die Sachsen, benannt nach ihrer Waffe, dem Sachs.
Messer heißen in unserer Sprache Sachs. Die Sachsen werden deshalb Sachsen genannt, weil sie mit ihren Messern eine große Menge Menschen niedergehauen haben.
Diese Männer mit den langen Messern sind nicht zu verwechseln mit den heutigen Sachsen. Die wahren Sachsen, sie lebten weiter nördlich, zwischen Rhein und Elbe. Sie hatten drei Unterstämme, die Engern, die Westfalen und die Ostfalen. Diese Sachsen, sie schafften es, dass im Jahre 919 ihr Herzog zum König gewählt wurde, Heinrich der Vogler. Dieser Heinrich war ein Eroberer. Er verleibte seinem ostfränkischen Reich Lothringen ein. Er vertrieb die Slawen östlich der Elbe und konnte auch den Ungarn eine erste empfindliche Niederlage beibringen. Ein großer Krieger, der eine wichtige Neuerung durchsetzte. Die Einzelnachfolge bedeutet, einer erbt alles. Der alte König sucht sich einen fähigen Erben aus. Der bekommt das ganze Reich, um es so vor Zerstückelung zu bewahren. Heinrichs Sohn Otto war der erste Alleinerbe. Ein Erbe, das einen ganzen Mann erforderte.
Ein gewaltiger Körperbau, der die ganze königliche Würde zeigte.
So beschreibt ihn sein zeitgenössischer Biograf, der Mönch Widukind von Corvey. Otto, für Widukind ein Koloss mit Köpfchen.
Denn er lernte so gut schreiben, dass er Bücher die Menge lesen und verstehen konnte.
Ein kluger Herrscher mit wildem Haarwuchs.
Der Bart reichlich niederwallend, die Brust war wie mit einer Löwenmähne bedeckt.
Dieser Löwe konnte kämpfen, aber viel lieber erreichte er seine Ziele ohne Gewalt. Ein Löwe mit Herz.
Diese Härte und Brutalität, die der Karl der Große nachweisbar hatte, ist bei Otto nicht überliefert. Und es gibt genügend Fälle, dass er gerade von der Kirche durch die christliche Herrscherethik so beeinflusst wird, dass er so eigentlich doch sympathische Tugenden wie Demut, Milde, Barmherzigkeit und ähnliche Dinge doch in seinem Herrscheralltag fest etabliert hatte.
Otto beherrschte eine friedensstiftende Tugend. Palavern, Hoftage, Verhandlungen, heute würden wir sagen Meetings abhalten, bei denen der Kompromiss gesucht wurde.
Otto praktiziert das, was man dann heute konsensuale Herrschaft nennt, dass er zusammen mit dem Adel und den Kirchenführern Probleme berät und dann eigentlich die Beschlüsse dieser Gruppen ausführt.
Otto konnte reden und verhandeln, er wusste aber auch genau, was er wollte. Das Reich zusammenhalten und stabilisieren. Krönen ließ er sich in Aachen.
Da streckte das ganze Volk die Rechte in die Höhe und wünschte unter lautem Rufen dem neuen Herrscher viel Glück.
Otto war da gerade mal 23 Jahre alt. König sein, ein Knochenjob für harte Jungs.
Die Könige damals waren körperlich sehr gut dabei, das kann man sagen.
Berichtet Matthias Becher, Historiker an der Uni Bonn und Otto-Biograf.
Die Könige damals haben, glaube ich, auch sehr viel dafür getan. Die vielen Jagdaufenthalte dienten eben sicherlich weniger der Fleischbeschaffung in einem ganz realen Sinne, sondern waren eine Art Sport, um eben dann auch körperlich fit zu sein für die vielen bewaffneten Auseinandersetzungen, die man auch durchzustehen hatte.
Solche Streitereien gab es in den ersten 3 Jahren unter Otto reichlich. Aufstände gegen den König waren an der Tagesordnung.
Jeder Adlige, jeder Hochadlige hat sozusagen einen Schuss frei.
Otto lässt aber, gemessen an seiner Zeit, viel Milde walten. Sein Bruder Heinrich verschwört sich mehrfach gegen ihn, denn er ist als Erbe ja leer ausgegangen. Ihm vergibt Otto immer wieder und söhnt sich mit seinem Bruder aus, betont Historiker Gerd Althoff.
Dann hat er ihn mit dem Herzogtum Bayern versorgt und dann waren die in der letzten Phase eigentlich ganz gute Vertraute und Leute, die zusammenarbeiteten.
Otto bricht auch mit alten Traditionen. Frei werdende Lehen vergibt er nicht unbedingt an die ältesten Erben. Er sucht sich unter den Nachkommen jenen aus, der zu ihm hält.
Er ist auch, wenn ich das erlaubt ausdrücke, ein unglaublich sturer Herrscher, der lange, dicke Bretter bohrt und sich von Widerständen im Grunde genommen nicht sehr beeindrucken lässt.
König sein, das ist im Mittelalter mehr als anstrengend. Otto reist Jahr für Jahr kreuz und quer durch sein Reich, das Reisekönigtum. Tagesstrecke etwa 30 Kilometer mit bis zu 500 Mann. Versorgt wird er auf den Pfalzen, großen Gütern, die den Königstross versorgen müssen. Er hält Hoftage ab, doch Krieg gehört ständig auch dazu. Vor allem der gegen die Ungarn im Jahr 955.
Bürger von Augsburg, haltet stand!
Otto kann ein Riesenheer aufstellen. Er greift dabei auch auf ehemalige Gegner zurück.
Das Schwert der Franken will ich im Kampfe gegen die Ungarn gebrauchen. Das ist mein unabänderlicher Entschluss.
Die Ungarn sind schwer zu packen. Blitzartig schlagen sie mit ihren schnellen Pferden und leichter Bewaffnung zu. Die gepanzerten Ritter Ottos kommen kaum hinterher. Deshalb lässt Otto, wie sein Vater Heinrich, immer mehr Burgen bauen. Auch die gut befestigte Stadt Augsburg kann den Angreifern widerstehen. So lange, bis Otto mit seiner schweren Reiterei auf dem nahen Lechfeld ankommt.
Freie Gefährten! Wohl ist uns der Feind überlegen an Zahl, aber nicht an Heldenmut! Mannen! Gefährten! Zieht in den Kampf! Für Gott und Reich!
Für Gott und Reich!
Am Ende steht der entscheidende Sieg über die Ungarn. Ein glänzender, sehr blutiger Sieg. Auch aufständische Slawen werden im selben Jahr noch niedergekämpft und umgebracht. Siege, die das Ansehen des Siegers steigern. Aus König Otto wird Otto der Große.
Der wesentliche Aspekt bei diesen Schlachten im Mittelalter ist ja immer, dass Gott die Schlacht gewinnt oder verlieren lässt. Und dadurch, dass Otto relativ viel Schlachtenglück hatte, auch gegen innere Feinde, war natürlich klar, dieser Mann wird von Gott unterstützt. Und das hat natürlich seinen Ruhm und seine Herrschaftsfähigkeit natürlich gewaltig gestützt.
Für seinen Biografen Widukind wurde Otto nun zum Haupt der ganzen Welt. Einer, dem eine höhere Stufe als die des Königs gebührt.
Durch den herrlichen Sieg gefeiert, wurde der König ruhmvoll vom Heer als Vater des Vaterlands und Kaiser genannt.
Kaiser? Nachfolger der römischen Cäsaren, Kaiser wie Karl der Große, das ist für den strebsamen Otto verlockend. Da hat sich seine einzige große Eroberung doch gelohnt, seine zweite Frau, Adelheid, die Königin von Italien. Sie war verwitwet wie Otto. Eine großartige Partie, denn wer Rom beherrscht, der kann auch Kaiser werden.
Da ihm die Vorzüge der oben erwähnten Königin nicht verborgen blieben, beschloss Otto, sich unter dem Vorwand einer Romreise aufzumachen.
Ein Traumpaar des Mittelalters. Otto wird zwar bis zu seinem Lebensende Widerstände in Italien bekämpfen müssen, doch er setzt sich am Ende durch. Für Jahrhunderte wird ein großer Teil Italiens zu seinem Reich gehören, zum späteren Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und Otto kann sich als Nachfolger Karls des Großen stilisieren. 962 wird er in Rom zum Kaiser gekrönt, von Papst Johannes dem XII. Mit diesem Papst, einer eher zwielichtigen Figur, wird er sich aber überwerfen. Otto, voller Selbstbewusstsein, lässt gegen das Haupt der katholischen Kirche Belastungsmaterial sammeln.
Es war gewiss, dass er mit der Witwe des Rainer, einer Beischläferin seines Vaters, und mit der Witwe Anna und ihrer Nichte Unzucht getrieben und den Heiligen Palast zu einem Hurenhaus und Bordell gemacht habe.
Otto setzt den Papst ab. Ein Skandal. Der Kaiser weiß, was er will, auch in Kirchenfragen.
Hier gibt Otto der Große ganz offensichtlich doch seinen politischen Interessen in Italien eindeutig den Vorzug, kümmert sich anscheinend nicht um das Kirchenrecht, das ihm eigentlich verboten hätte, einen Papst so ohne weiteres abzusetzen.
Betont Historiker Matthias Becher. Nach einigem Hin und Her siegt der Kaiser eindeutig im Kampf um die Macht. Er drückt den Papst auf den Rang eines Reichsfürsten herab. Papst kann man nur noch werden mit dem Plazet des Kaisers. Der kluge Otto brilliert auch in der Außenpolitik. Den konkurrierenden Kaiser in Byzanz versöhnt er durch eine Heirat. Sein Sohn und Nachfolger Otto II. Bekommt eine oströmische Prinzessin zur Frau, Theophanu. Otto zähmt auch die Kirche im Reich. Auf vakante Bischofssitze entsendet er Priester aus seiner Hofkapelle. Die sind königstreu.
Das stellte sich eben im Laufe der Zeit als praktisch und am besten heraus, solche Leute in die Bischofspositionen zu berufen und nicht dem örtlichen Adel die Auswahl des Bischofs zu überlassen.
Otto wird 60 Jahre alt. Als er im Jahr 973 stirbt, hinterlässt er ein starkes Land. Aber welches Land? Das Reich der Ostfranken? Das Heilige Römische Reich? Oder waren das damals schon Deutsche, wie im Hörspiel?
Wer ruft da?
Es muss ein Deutscher sein.
Das mit der Sicherheit nicht, denn das Wort Deutsch, abgeleitet vom Begriff Theodisk, verbreitet sich erst später. Es beschreibt die gemeinsame Volkssprache dieser Stämme im Kontrast zu den romanischen Sprachen. Ein Kampfbegriff, der von den Gegnern dieser Deutschen eingeführt wird, sagt Historiker Gerd Althoff.
Es gibt das Wort Theodisk natürlich, aber eigentlich wird erst im 11. Jahrhundert, und zwar interessanterweise von Gegnern, von den Päpsten im Investiturstreit, da wird der deutsche König dann Rex Teutonicus genannt und das ist eigentlich abwertend gemeint.
Was Otto schuf, nannte sich also noch nicht Deutschland. Ein relativ friedliches Reich des Ausgleichs, ein Reich, in dem Reden wichtiger war als Kämpfen.
Diese Verpflichtung zur Gerechtigkeit und Friedenswahrung, das sind ja die beiden Hauptaufgaben der mittelalterlichen Könige, die hat Otto ziemlich gut erfüllt.
Deutschland friedlich Vaterland, ein Ausgleich zwischen Zentralmacht und Regionalmächten, das wurde im Spätmittelalter typisch deutsch. Noch heute sprechen wir von Landesfürsten, vor allem dort, wo die alten Herzöge saßen, in Bayern, Schwaben und Niedersachsen.
Wir haben ja föderale Strukturen. Das geht zurück auf diese Herrschaft, die im Grunde mehr moderiert, die den Landesfürsten in Anführungszeichen ihre Unabhängigkeit lässt, auch der Kirche ihre Rolle. Ein Moderator ist kein starker Herrscher, ist kein Potentat. Und das geht zurück auf dieses 10. Jahrhundert. Das kann man mit Ernst behaupten.
Kaiser Otto war ein Modernisierer und Moderator. Aber der Mythos im deutschen Nationalrausch, er reduzierte ihn auf den Kriegerkaiser, den Bezwinger der Ungarn.
Folgt mir, Schibot! Wir treiben die Ungarn zurück! Zurück! Hunde! Zurück!
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Kaiser Otto I., der heute vor 1100 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.